Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Wir starten in eine neue Saison, 153. Sendung am Stammtisch und erstmals bei uns Dominik Thalhammer. Servus Dominik.
Danke, danke dich.
Habe ich lange nicht gesehen. Das ist schon Ewigkeit her, dass wir uns getroffen haben über FB, Frauenteamchef alles. Warst zuletzt in Belgien. Ich lese deine Analysen im Kurier. Was ist aktuell deine Arbeit? Du bist als Wiener oder Ostösterreicher nach Linz übersiedelt, mit deiner Familie, deine beiden Töchter dort, hast deinen Hauptwohnsitz jetzt in Linz. Schön, dass du unseren Stammtisch gekommen bist. Was treibt dich momentan an?
Ja, freut mich immer, dass ich da sein darf bei euch. Ich habe doch die Sendung schon einige Male verfolgt und mit Spannung verfolgt, weil da super viele Fußballthemen einfach behandelt werden. Was treibt mich an? Aktuell bin ich selbstständig tätig, arbeite auch sehr eng mit einer belgischen Firma zusammen, die Nationalverbände berät, Trainer entwickelt, Sportdirektoren supportet und entwickelt. Und selber auch arbeite ich mit Vereinen, Spielern und Trainern zusammen. Und ist eine ganz andere Sichtweise, weil du natürlich dann auch jede Woche vielleicht auch in einem anderen Umfeld bist und nicht nur in einem Umfeld, in einem Verein, sondern viel mehr siehst und den Fußball auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Und ich glaube einfach, der Fußball vertragt auch ein bisschen mehr als Tagesgeschäft. Also es geht um Dinge und Überlegungen, die über das Tagesgeschäft, über strategische Entwicklungen und so weiter hinausgehen. Ja, finde ich einfach sehr spannend. Und
auf der anderen Seite schreibt ich es also als Kurier, Kolumnist und Analysen schreiben, macht auch Spaß?
Ja, macht sehr Spaß, weil ich glaube, jetzt auch schon viel erlebt habe und diese Sichtweisen, das, was dahinter passiert und das Warum, glaube ich, auch interessant sein kann für viele Leser und es macht mir sehr, sehr viel Spaß.
Andi, wir haben Dominik Thalhammer natürlich auch zu uns geholt, weil die Frau nehmen, das war das Highlight in diesem Sommer, vorbei ist. Wir haben mit England einen Europameister, der den Titel verteidigt hat. Die Weltmeisterinnen haben das Finale verloren. Du bist im Frauenfußball neuerdings tätig. Wir sind schon gespannt, wie es dir geht mit USC Lenkbach. Neu-Lenkbach, ihr legt es los, glaube ich, in einer Woche im Cup und dann geht die Meisterschaft los. Wir haben auch einiges erfahren, aber zur Europameisterschaft zurück. Frauenfußball, war das wieder ein Schritt vorwärts? Sind die Besucherzahlen großartig gewesen? Die Schweiz war ein guter Gastgeber. Die Stadien, das hat alles passt, das war sehr stimmig. Im ORF war sehr viel zu sehen. Also es ist auch die Sichtbarkeit des Frauenfußballs, die man immer benötigt. Du weißt es natürlich von 2011 bis 2020, du hast fast 10 Jahre den österreichischen Frauenfußball weiterentwickelt. Wir kennen ihn noch unter Ernst Weber. Du musstest dann das schnell übernehmen und bist dann eingestiegen und hast natürlich eine richtig große Ära geprägt. 2017 in Holland, Semifinale. Also das war schon das Highlight, nehme ich an. Was sagt ihr beide zu der Frauen-Europameisterschaft rückblickend in die Schweiz? Was waren die großen Trends, was waren die großen Erkenntnisse?
Für mich die großen Erkenntnisse waren, dass die Schweiz als kleines Land richtig, richtig gute Europameisterschaft ausgerichtet hat. Das zeigen die Zuschauerzahlen, das zeigt der Zuspruch. Und dann darüber hinaus natürlich die Leistungen dieser Frauen-EM waren durchwegs großartig, weil wir viele Dinge gesehen haben, die den Frauenfußball auf ein neues Level gehoben haben. Das geht über die körperliche Präsenz in den Spielen. Also die Frauen marschieren da 90 Minuten auf und da und teilweise dann ja auch 120 Minuten. Das hat man gesehen, dass sie also alle in einem körperlichen Top-Zustand sind. Am taktischen Bereich hat sich jetzt nichts Großartiges geändert, aber auch in der Spielqualität, das heißt jetzt für mich Passqualität, Passgenauigkeit, Kontaktzeiten waren extrem kurz. Du siehst jetzt schon viel, viel öfters auch bei den Frauen, dass Ballannahme und Mitnahme in einer Bewegung passiert und mit dem zweiten Kontakt sofort weitergespielt wird. Also auch das Spiel wird schneller. Dominiert haben das Ganze natürlich die Spanierinnen meines Erachtens. Die haben wieder einmal gezeigt, dieses Tiki-Taka. Ball in der Mannschaft halten, Ballen einfach laufen lassen, Ballen und Gegner laufen lassen, das war extrem. Aber man hat gesehen, dass die Spanierinnen zu verwunden sind, also verwundbar sind, weil sonst hätten sie gegen England den Europameistertitel meines Erachtens machen müssen. Aber die Engländerinnen haben sich dagegen gestimmt und am Ende des Tages auch dieses Quäntchen Glück, das du dann in einem Elfmeterschießen brauchst, gehabt und sind verdient meiner Meinung nach auch Europameister geworden.
Dominik, was waren für dich die großen Erkenntnisse oder was hat dich beeindruckt bei dieser Europameisterschaft?
Ja, der Andi hat schon viel abgedeckt. Ich glaube, auch diese großen Trends hat es nicht gegeben, aber eine Nivellierung nach oben vom Spieltempo, von der Technik, von der Taktik. Mannschaften sind ausgeglichener, Schiedsrichterleistungen waren besser, Torhüterleistungen waren besser. Und ich glaube, dass es aber wichtig ist auch für den Frauenfußball, weil hier, da waren doch in der Vergangenheit das eine oder andere Mal ein paar Slapstick-Momente da.
Die waren jetzt vielleicht auch beim Elferschießen. Wir haben, glaube ich, ja. 43 Elfer, 22 sind verwertet worden. Also die Quote 50% ist nach oben, da ist Luft nach oben im Elferschießen.
Da ist Luft nach oben, da gibt es natürlich unterschiedliche Aspekte. Andi, der hat schon in entscheidenden Momenten sicher Elfmeter schießen müssen. Aber ich glaube, es geht nicht nur um das Mentale, sondern da geht es natürlich auch um eine Idee und eine Technik, die man haben muss. Und sich jetzt nur auf mentale Aspekte auszureden, finde ich nicht richtig. Kann aber natürlich in einem Finale grundsätzlich passieren. Generell finde ich, dass Spanien mich schon sehr beeindruckt hat. Aber nicht das, was sie als Mannschaft gemacht haben, sondern das, was sie individuell können. Und wenn man da Spielerinnen sieht, wie die vor der Ballannahme sich orientieren, wie die Bälle unter Druck kontrollieren können, wie die kaum Bälle verlieren im Spielaufbau, wie die einfach so geschickt sich in Positionen bewegen und das super Positionsspiel am Platz bringen, aber auch wie sie im letzten Drittel dann Torschuss oder Torsituationen kreieren können, da immer über diese Assist-Zone auf der Seite, an der Strafraumgrenze, wie sie da immer in diese Räume hineinkommen, war schon irgendwie beeindruckend und ist natürlich auch das Spiel vom FC Barcelona inspiriert, weil ja auch viele Spielerinnen von dort einfach sind. Aber das war für mich schon sehr, sehr beeindruckend.
Italien auch spielerisch eine Mannschaft, die auf den Fersen von Spanien ist?
Weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher. Aber ja, der Andi hat auch England angesprochen. War natürlich ein sehr pragmatischer Fußball und natürlich auch Trainerin, die weiß, wie man gewinnen kann. Also sie ist schon eine tolle Persönlichkeit, weil ich schon einige Vorträge auch von ihr damals gehört habe.
Holländerin.
Ist eine Holländerin, haben wir damals auch gespielt, vor 17, in der Vorbereitung gegen sie. Und eine tolle Persönlichkeit. Aber im Endeffekt glaube ich halt, dass Spanien von 10 Finale wahrscheinlich 7 gewinnen wird, glaube ich. Und das war halt so eine Momentaufnahme, dieses Finale, wo England gewonnen hat, weil mir einige Dinge aber England nicht so gefallen hat. Ich finde, wenn ich einen Abstoß habe, dann muss ich den nicht lang noch vorschlagen in einem Europameisterschaftsfinale. Dann muss ich auch nicht so passiv sein. Aber es ist einfach eine Strategie und der Erfolg heiligt die Mittel und am Ende war es wahrscheinlich richtig. Aber so der Weg, den Spanien vorzeigt, was Spielerentwicklung, individuelle Spielentwicklung betrifft, ist für mich top.
In Spanien haben wir nicht so viele Legionärinnen.
Zum Elfmeterschießen. Ich meine, man muss sich schon einmal vorstellen, nicht? Also, du hast jetzt 120 Minuten in den Füßen, in den Beinen, und das ist extrem belastend und dann kommt diese nervliche Anspannung noch dazu, der Kessel ist voll, das Stadion erwartet dann was von dir. Aber das, was halt für mich dann trotzdem am Ende des Tages augenscheinlich ist, wenn du das beobachtet hast, diese Elfmeterschießen, dann war es schon ersichtlich, dass sie die Torfrauen sehr zeitig auf eine Ecke entschieden haben. Und alle Torfrauen, alle, sind zu 100% in eine Ecke gegangen. Und das Tierfahrt sich bis dorthin noch nicht vorher umgesprochen, dass er ÖV gilt, wenn man den mitten ins Tor schießt. Also, wenn alle Schützen mitten aufs Tor geschossen hätten, war jeder ÖV drinnen gewesen.
Und die Torfrauen haben sich auch klar verbessert, das muss man auch sagen. Du hast es angesprochen, Slapstick-Szenen, die früher oft waren. Also, bei den Torfrauen sieht man eine richtig große Entwicklung.
Absolut. Und ich glaube, dass es auch wichtig für den Frauenfußball ist. Und auch eine richtige Einschätzung der Leistung, weil mich das selber, wie Nationaltrainer war, einfach extrem gestört hat, wie man schlechte Dinge oft schön redet. Ich glaube, man muss den Frauenfußball unterstützen, aber man muss ihn auch richtig sauber und ehrlich analysieren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Tor von der Bomati im Semifinale gegen Deutschland, haben halt alle geschrieben, es ist halt Genialität. Normal muss die Torfrau den im kurzen Eck runterfangen. Ja, also ich glaube, man kann gute Leistungen oder soll auch gute Leistungen hoch bewerten, aber man soll auch nicht Durchschnitt oder Unterdurchschnitt nach oben hinheben. Und das will man im Männerfußball genauso nicht. Und das stört vielleicht dann auch viele Leute, die dann die Spiele sehen und auch Kommentatoren, die dann viele schönreden und so. Also das braucht der Fußball nicht. Ich finde, Frauenfußball nicht. Ich finde, das schadet ihm eher.
Stimmt. Das Tor von der Bombardier gegen die Deutschen war natürlich, muss die Torfrau haben. Ja. Aber ich habe mir dann extra die Mühe gemacht und habe mir die vorangegangenen Spiele und haben mir solche Situationen angeschaut, wo immer Spieler über die Seiten reingekommen sind. Die Berger ist richtig oft sehr zeitig aus der kurzen Ecke rausgegangen und das dürften die Spanier richtig gut analysiert haben. Und auf das hinauf, und wenn dann so eine Spielerin dorthin kommt, wie die Bombardier, die jetzt einmal Weltfußballerin geworden ist, die hat dann auch die nötige Klasse, um das zu erkennen und dann in die kurze Ecken zu schießen. Überraschend für mich, aber der Dominik hat es richtig gesagt, es waren keine so Slapstick-Einlagen. Da sieht man, dass das Torhüterinnen-Spiel gerade jetzt bei den Frauen extrem sich weiterentwickelt hat, weil sie richtig im Spielaufbau sind, richtig gute Fußballerinnen dabei und darüber hinaus auch auf der Linie richtig gute Torhüterinnen sich gezeigt haben. Also für mich hat sie, das war ein Riesenschritt meiner Meinung nach, aber auch viele andere Dinge sehr, sehr gut weiterentwickelt und wir müssen jetzt und da einfach draufbleiben einmal. Österreich, na mei, wenn wir in Dominik schon mit da sitzen und dann ist es auch gut darüber zu reden. 2017 bei der Europameisterschaft, da haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Dank dem Dominik, dank seiner akribischen Arbeit, dank seiner Systeme, die er da neu implantiert hat und so weiter und so fort. Und jetzt, dann haben wir uns aber wiederum, wie es für Österreich halt immer normal ist, wieder zurückgelernt und wir haben nicht dann den nächsten Schritt gemacht. Und den hätte man machen müssen. Und jetzt ist es an der Zeit, wirklich diese Europameisterschaft zu analysieren und die richtigen Schritte zu setzen im österreichischen Frauenfußball. Das würde uns richtig gut tun.
Es tut weh, dass wir nicht dabei waren im Nachbarland. Wir wollten unbedingt in die Schweiz kommen. Playoff gegen Polen. Wir waren beide auch dort im kalten November gegen die Polen im Horststadion. Mhm. Es war aber die, ja, du hast es oft angesprochen, wenn es fehlt die Goalgetterin, wir machen keine Tore, wir kreieren wahrscheinlich zu viel, wenig gute Torchancen und sind im Abschluss momentan halt wirklich nicht gerade von Stürmerinnen gesegnet und wir bringen die Jungen nicht nach, die eigentlich spielen sollten.
Es ist natürlich, so einfach ist es dann wiederum nicht, weil wir haben natürlich auch mit Nina Burger, was wir vorher gehabt haben, die für Tore mehr und wenn ich auch Garantie schon war, die Niki Piller, die auch eine war, die weiß, wo es da steht. Piller ist halt auch gegen Ende der Karriere. Nicht? Aber es haben viele wichtige Spielerinnen auch ihre Karriere beendet im Nationalteam. Da muss man auch ehrlich sein. Und die Elaine Kempel, die in diese Fußstapfen reinwachsen könnte, wo er dann teilweise verletzt, hat den Vereinswechsel, ist nach Deutschland gewechselt, hat dann noch mehr braucht Zeit, bis sie sich akklimatisiert hat. Alles nicht so einfach. Aber am Ende des Tages sind wir im letzten Drittel einfach zu ungefährlich. Und das ist halt, das widerspiegelt das halt. Und deswegen haben wir am Ende des Tages auch das nicht geschafft, zur Europameisterschaft zu fahren. Das ist traurig. Eigentlich traurig, aufgrund dessen, was wir im Vorfeld alles erreicht haben und wie die Entwicklung eigentlich war. Aber am Ende ist es halt dann zu wenig.
Wobei die Polen gut sind und die Polen auch ein gutes Bild abgegeben haben bei der Europameisterschaft. Also Polen ist eine Nation, die im Frauenfußball einiges weitergebracht hat. Was sagst du zu der ganzen Geschichte? Wir haben ein Entscheidungsspiel in Schottland gehabt für die WM, Australien, Neuseeland, das wir vergeigt haben, das eigentlich ganz schlecht war. Gegen Polen jetzt also die Tür zugeschlagen, gegen die Schweizerinnen. Wie optimistisch bist du, dass wir 2027 doch wieder was auf die Reihe bringen, dass das Frauennationalteam in Österreich einen Schritt nach vorn macht? Wo hapert's?
Ja, ich glaube oder bin überzeugt davon, weil ich ja 9 Jahre dabei war, dass der ÖFB schon immer wieder, auch 2011, Willi Rutensteiner, der muss man auch sagen, der hat schon viel für den österreichischen Fußball gemacht, also von diesem Projekt 12, Individualisierungsmodelle, LAZs und dann auch diese Frauenakademie in St. Pölten. Ja, das war natürlich damals ein Meilenstein, aber jetzt sind wir 14 oder 15 Jahre später und wir haben sie noch immer
weiterentwickelt
und könnten vielleicht schon 3 oder 4 sein, möglicherweise. Ich glaube, der ÖFB macht schon einiges und er schafft auch seinem Frauennationalteam alle möglichen Voraussetzungen. Ich glaube, der Trainer ist jetzt nur mehr Trainer dort. Wie Nationaltrainer war, war er noch Leiter des Nationalen Zentrums für Frauenfußball, jeden Tag in der Akademie. U17-Nationalchef und A-Team-Chef. Ja, also ich war selten zu Hause. Jetzt hat man auch, was ich gehört habe, eine hauptberufliche Co-Trainerin. Oder was die jetzt den ganzen Tag macht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß nicht, ob es das braucht und ob das nicht ein bisschen Kosmetik ist. Weil ich glaube, wir haben dann in den Jahren 2013, 14 auch schon gesehen, dass wir auch anstehen. Wir haben weniger Spielerinnen als andere Nationen. Damals war es so, dass wir in Österreich, glaube ich, um die 11.000 Fußballerinnen hatten. Und ein Land wie Dänemark, das damals im Frauenfußball eher High-Level war oder Higher-Level war, um die 70, 80. Ja, also 7-mal mehr, aber nur 2 oder 3 Millionen Einwohner im Land.
Norwegen, Schweden, die ja. skandinavischen Länder.
Und wie gesagt, wir brauchen einfach den nationalen Schulterschluss. Also es reicht nicht, wenn man hier, da, dort gewisse kosmetische Dinge macht, sondern man braucht einfach ein nationales Programm wie England. Ja, die haben das 2012 oder 2013 begonnen, das heißt Game Changers. Und natürlich, schau mal, was in den letzten Jahren passiert ist, ja, mit diesen Europameisterschaften und diesen Titeln. Und ich glaube, da braucht es was, wo man sagt, okay, Aktionen im Breitenfuß, Aktionen in der Nachwuchsförderung, Aktionen in der Akademie, Nationalteams, Liga,
Schulen.
Image, Schulen. Da braucht es einen nationalen Schulterschluss, weil der Frauenfußball aus meiner Sicht, also meine Erfahrung, weil wir ja viel mit Landesverbänden zusammenarbeiten, es gibt ja viele Leute, die da viel machen und Engagement haben, aber es gibt auch welche, die es weniger haben. Und es darf einfach nicht von den handelnden Personen auch abhängig sein, sondern ich brauche einen nationalen Schulterschluss und ein nationales Programm für den Frauenfußball. Das haben wir versucht, dann 14, 15 zu entwickeln, verschwand aber irgendwo in der Schublade. Und wir haben halt intern das gemacht, was möglich war.
Dann war 17 ein großer Erfolg, wo man sagt, so, das ist jetzt genau dieses Aushängeschild und da drauf setzen wir jetzt das nächste Programm.
Da setzen wir das nächste Programm drauf oder wir denken mal drüber nach, eine Frauen-EM in Österreich zu machen. Das war damals nicht unrealistisch. Ich weiß nicht, wie jetzt die Anforderungen von der UEFA sind, die werden ja auch immer höher, ob Österreich diese Stadionkriterien überhaupt erfüllen kann. Aber wenn nicht, müssen wir es vielleicht mit einem anderen Land machen oder mit Ungarn, keine Ahnung. Und ja, also das war aus meiner Sicht dann halt schon viel zu wenig. Und für mich war es auch dann nach 2017, nach diesem großen Erfolg klar, es muss auch der Umbruch kommen. Und weil wir stehen einfach an im Frauenfußball. Und dann war auch mein Weg irgendwann weg vom Frauenfußball. Und dann kam mit der Rene Fuhrmann auch eine sehr talentierte Nationaltrainerin, die sich aus meiner Sicht, ich arbeite mit ihr schon oder habe zusammengearbeitet seit 2011, und damals hätte ich eben vielleicht noch ein paar Fragezeichen gesehen, ob sie mal Nationaltrainer werden kann. Aber sie hat sich super entwickelt, von ihrer Pressearbeit, von wie sie auftritt. Also mein Respekt an sie, aber für sie war es natürlich auch wichtig, nach der Zeit wieder Erfolge zu bringen. Weil sonst sagt man, jetzt die erste Frau und dann bleibt vielleicht auch der Umbruch ein bisschen auf der Strecke. Ja, und jetzt sind wir halt in der Situation, wie wir es einfach sind.
Naja, natürlich schon. Die große Fußstapfen treten müssen. Nicht? Also nach dem 17er Erfolg, den wir ja gehabt haben, und der Dominik sich dann dafür entschieden hat, in den Herrenfußball zu wechseln, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger gewesen für sie am Anfang. Aber am Ende des Tages müssen wir halt, wie immer im Sport und wie immer gerade im Fußball, schauen, was ist unter dem Strich überblieben. Nicht? Und unter dem Strich ist halt leider Gottes überblieben, dass wir uns für kein Großereignis mehr oder weniger qualifiziert haben.
In England
haben.
Waren wir dabei.
In England waren wir dabei. Dann waren wir auch noch gut unterwegs. Aber das waren, jetzt bitte die Irene soll nicht besser, aber es ist also, das waren ein bisschen so die Nachwehen von Dominik. Das hat alles noch funktioniert. Aber je länger das dann dauert hat, das, was wir gesehen haben, war, dass wir hinten ganz gut gestanden sind, dass wir in dieses Gegenpressing, das haben wir auch versucht, aber im letzten Drittel haben wir halt viel zu wenig Lösungen gehabt. Und das ist halt dann schon Aufgabe eines Trainers, das zu übernehmen.
Was halt sehr auffällt, das ist, dass die Nationalmannschaft fast ausschließlich aus Legionärinnen besteht, dass wirklich die Deutschland-Legionären oder Zinsberger Arsenal, also dass die Nationalmannschaft bilden und dass eigentlich die aus den eigenen Reihen St. Pölten oder bei der Austria oder bei der Vienna, dass die schwer haben, wirklich junge Mädels ins Nationalteam zu kommen. Wo ist da der Hund begraben?
Ich glaube, wieder im Thema der der Breite und mehr hochqualitative Spielerinnen zu haben. Ich bin schon der Meinung, dass sich vieles verbessert hat. Wenn ich Spiele 2011, 2012 gesehen habe und dann 18, 19 später, war die Qualität in der Liga schon um einiges höher. Aber es stellt sich halt immer wieder die Frage, ob es schon für 12, 14, 16 Teams reicht, ob die Qualität in der Liga dann jetzt wirklich schon auch so hoch ist, dass Spielerinnen, talentierte Spielerinnen sagen, ja, da bleibe ich jetzt einmal 2, 3 Jahre und dann gehe halt mit 19 erst ins Ausland. Und ich glaube, dass es einfach ein sehr, sehr komplexes Thema ist, welches man total ganzheitlich in allen Bereichen einfach sehen muss. Und die Liga ist da ein ganz wesentlicher Teil und auch ein wichtiger Teil.
Absolut. Und wenn ich da bei dir höre, das eine Zentrum St. Pölten, super gut, aber wo ist das zweite, wo ist das dritte, das vierte? Hätte man gleich sollen, wenn Salzburg sagt, okay, Red Bull macht jetzt auch, übernimmt Bergheim und wir gehen in den Frauenfußball, muss man sofort in Salzburg ein Zentrum für den Frauenfußball implementieren, dass man im Westen das hat? Wäre das sinnvoll?
Es hängt wieder von der Qualität und Anzahl der hochqualitativen Spielerinnen zusammen. Also wie ich 2011 begonnen habe, haben wir mal pro Jahrgang, wir haben da begonnen gleich mit den Jahrgängen 84, das war die Manuela Zinsberger zum Beispiel, haben wir begonnen und haben immer 10 Spielerinnen pro Jahrgang in die Akademie geholt. Mhm. Und da hast du von diesen 10 waren 2 von entsprechender Qualität. Mhm. Das hat sich jetzt auch schon mittlerweile gesteigert. Ja, und das stellt sich halt die Frage, weil es soll ja auch dort, wenn du dann dort tagtäglich trainierst in dieser Akademie, dann muss ja die Qualität richtig hoch sein. Und wenn du jetzt mehrere Akademien hast, dann ist natürlich auch die Frage, ja, wer führt die Akademie? Führt der ÖFB diese Akademie oder wird es den Vereinen übertragen? Bei diesem nationalen Zentrum oder wie, nachher gab es eine Namensänderung in die ÖFB-Frauenakademie, war ja immer dieser Konflikt auch mit den Vereinen, weil die unter der Woche bei uns waren und die Vereine dann gesagt haben, ja, wenn die nicht bei uns trainieren, wie sollen wir es dann in die Mannschaft integrieren, was ja auch stimmt. Ja, aber das war immer so ein bisschen der Widerspruch oder die Problematik dahinter. Natürlich wäre es am besten, wenn eigentlich auch alle Bundesliga-Vereine eigene Frauenakademie hätten, aber denke,
das ist natürlich, Dominik, Gott sei Dank spricht das jetzt an, nicht? Also wir haben ja jetzt in Neulenkbach auch einige Spielerinnen geholt aus dieser Akademie und es ist natürlich schon ein schwieriger Prozess, diese Spielerinnen dann auch in die Mannschaft zu integrieren, weil sie halt den Großteil der Woche in der Akademie trainieren und in Wahrheit nur zum Abschlusstraining kommen und dann spielen sollen. Und da ist es Punkt 1 einmal schwierig, ein Standing in der Mannschaft zu kriegen, wenn du in der Woche nur einmal da bist. Das nächste, was ist, wie soll der Trainer taktische Sachen mit diesen Spielerinnen trainieren, wenn sie den Großteil der Woche nicht da sind. Also es wäre auch da vielleicht einmal eine Möglichkeit, dass man sich wieder einmal zusammensetzt und einmal über das redet und ob man da vielleicht nicht ein bisschen entgegenkommen macht, dass man sagt jetzt, okay, die Spielerinnen können 2 Tage pro Woche plus das Match bei den Vereinen sein und die restliche Zeit halt in der Akademie. Sie trainieren ja dort in der Akademie auch, nicht? Es ist ja nicht so, dass die dort nur dumm sitzen. Aber es wäre für jeden Trainer, und jetzt bin ich in der Position, für mich wäre es natürlich viel einfacher, wenn ich zumindest 2 Tage mit einer hätte, weil dann kann ich sagen, okay, Donnerstag kann ich im taktischen Bereich trainieren, weil da habe ich diese Spielerinnen da. Am Freitag mache ich das klassische Abschlusstraining mit, wo man vielleicht noch die eine oder andere Standardsituation einübt oder Situationen, die sich halt am nächsten Tag beim Spiel ergeben können. Aber so hast du diese Möglichkeit nicht. Du kannst taktisch mit einer in Wahrheit nicht trainieren, weil sie einfach nicht da sind. Und da sollte man vielleicht schon einmal auch jetzt und dann in dieser Akademie ein bisschen drüber nachdenken. Weil es ist ja, wäre ja dann eine Win-Win-Situation. Je mehr Spielerinnen, dass ich jetzt in meine Mannschaft integrieren kann, umso besser ist es ja dann in Wahrheit auch für diese sogenannten Nachwuchsnationen, ob das U17 oder U19 ist, war ja das wichtig. Die kommen mit Bundesliga-Erfahrung. Und da sollte man vielleicht schon einmal drüber nachdenken, ob man da dann nicht einen Konsens finden kann, dass man sagt, okay, 2 Tage in der Woche oder 3 Tage in der Woche sind sie in der Akademie und die 2 Tage sind es dann bei denjenigen Vereinen, dann werden diese Spielerinnen auch viel mehr interessant sein, weil St. Pölten zum Beispiel hat überhaupt keine Spielerinnen aus dieser Akademie.
Okay, das ist ja auch eigene
Art. Das sagt ja was aus.
Dominik Dahlhammer brennt auch schon was auf der Zunge, aber wir machen kurz eine Werbepause. Bleiben Sie dran, wir haben einiges zu besprechen. Wie wichtig ist, dass Rapid im Frauenfußball ist? Wie kann sich die Bundesliga weiterentwickeln? Wir haben mit Dominik Dahlhammer einen Experten da, der wird uns nach der Pause erzählen, was seine Ansicht dazu ist. Bleiben Sie dran, bis gleich am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. 153. Episode bereits. Wahnsinn, wie lange wir jetzt schon beieinander am Stammtisch sitzen. Freut mich erstmals, Dominik Dahlhammer bei uns zu begrüßen. Wir haben schon ein bisschen was gehört, dass du mit Vereinen, Mannschaften, Trainern, Funktionären zum Teil zusammenarbeitest, weiterentwickelst, nahe dran bist am Fußball. Und vor allem für uns bist du wichtig, weil du für uns Mr. Frauenfußball in Österreich warst mit dieser 2017 Europameisterschaft in Holland, dieser wahnsinnige Hype, der da war. Ich war, glaube ich, Public Viewing am Rathausplatz und Elfmeterschießen, Co-Spiele, richtig gute Sachen. Und ja, dann hast du dich entschieden, in den Herrenfußball zu gehen. Aber natürlich hast du immer noch große Expertise und schaust auf den Frauenfußball. Und in Österreich haben wir schon gesprochen über St. Pölten, das nationale Zentrum für den Frauenfußball. Andi hat gerade gesagt, als Trainer von Neulenkbach, was uns sehr freut, dass du jetzt wirklich im Frauenfußball drinnen bist und uns da viel erzählen kannst, dass es schwierig ist, eben die Spielerin dann für ein Abschlusstraining und für das Spiel zu haben und zu wenig eigentlich beim Verein sind. Was ist da deine Ansicht?
Ja, gebe ich natürlich aus Vereinsseite und Trainerseite recht, weil es einfach immer große Probleme auch gab im Austausch mit den Topvereinen. Natürlich nur Neulenkbach, wenn die in der Champions League spielen und dann kriegst du die Spielerin nur einmal in der Woche, dann verstehe ich das. Und wir haben das dann auch ein bisschen aufgeweicht, weil es im Nachhinein nicht, ob es richtig oder falsch war, und haben die Spielerin dann auch das, was du gesagt hast, ein zweites Mal hingegeben. Dann gab es wieder Probleme mit der Abstimmung, körperliche Abstimmung, weil bei uns ja im Nationalen Zentrum oder in der ÖFB Frauenakademie ja diese individuelle Entwicklung, auch mit Krafttraining und so weiter, weil das auch sehr, sehr wichtig ist im Frauenfußball, dass man sehr, sehr präventiv arbeitet und auch im Kraftbereich gut arbeitet. Gab es da wieder Abschluss- oder Abstimmungsprobleme, dann wurde bei uns am Vormittag im Kraftbereich gearbeitet und am Nachmittag beim Verein. Und dann führt es natürlich auch dazu, dass die Spielerinnen ja überladen werden oder überfordert werden auch. Also da braucht es wirklich eine super Abstimmung und respektvoller Umgang miteinander, dass das funktionieren kann. Aber ich glaube einfach, die Zukunftsmusik muss halt sein, dass es dann mehrere Zentren, ob ÖFB oder vereinsgeführt, geben muss.
Also ja. Wir haben das wieder super, dass er es anspricht. Nicht? Also wir haben schon versucht, einen Austausch mit der Akademie zu machen, auch betreffend jetzt in der sogenannten spielfreien Zeit mit Heimprogrammen. Also wir haben ja noch unser Heimprogramm geschickt, wir haben ja zeigt, was wir vorhaben, was unsere Spielerinnen also in der spielfreien Zeit zu absolvieren haben. Und wir versuchen natürlich, diesen Austausch zu halten. Ne? Es war auch jetzt der Teamchef da oder der Hackl, der die U19-Mannschaft macht, und haben wir sie natürlich ausgetauscht, und wir versuchen wirklich alles auch dem gerecht zu werden. Ne? Aber es muss am Ende des Tages trotzdem auch ein bisschen auf die Vereine eingegangen werden, die eben diese Spielerinnen aus der zum Beispiel jetzt aus der U17-Mannschaft, die da auf Verhör waren und richtig gute Leistungen gezeigt haben, da haben wir sie vier oder fünf, ob das die Emma Heiblig ist, ob das die Dena Tubinger ist, ob das die Kathi Moser ist, die Vivi Grabenhofer im Tor. Also da haben wir wirklich was geholt, wo wir sehen, dass Riesenpotenzial da ist und die wir, also ich sage immer so, Steigbügelhalter, wir holen ja einen Steigbügel, sie müssen das Pferd aufreiten, müssen selber. Am Ende des Tages wollen wir diese Spielerinnen auch persönlich, also in ihrer persönlichen Weiterentwicklung, wollen wir sie unterstützen. Genauso wie das in der Frauenakademie stattfindet. Und trotzdem muss es da irgendwie, das muss man
Kommunikation
ein bisschen aufweichen, dass man da vielleicht, jetzt ist es mittlerweile ja so, dass du in der Halbsaison, glaube ich, drei Joker ziehen kannst, wo du sie zweimal anfordern kannst. Jetzt sage ich jetzt, wenn die wichtigen Partien kommen, St. Pölten, Wiener, Sturm, die starken Gegner, dann kannst du sie ein zweites Mal anfordern. Das sollte trotzdem noch einmal überdacht werden und noch einmal aufgeweicht werden, weil es für alle wichtig ist. Ich verstehe aber auch, wenn jetzt die Spielerinnen, die meisten weg sind und es bleibt nur eine kleine Trainingsgruppe dann über in der Akademie, dass es dann auch schwierig ist, mit denen zu arbeiten. Alles klar, da müsste man, aber wirklich, da ist es wieder wichtig, aber genau um das geht es geht genau um das. Hinsetzen. Es bräuchte einen, der sagt, hört zu, wir machen einmal im Monat, setzen wir sie alle miteinander zusammen und schauen, dass wir das auch so gut wie möglich hinkriegen. Und dann wäre vielleicht so ein Mann wie der Dominik Thalhammer, der eine riesen Erfahrung mitbringt aus dem Frauenfußball, aber auch aus dem Männerfußball, weil der Frauenfußball ist eigenständig und ist richtig gut und hat sich super weiterentwickelt. Aber es geht halt trotzdem auch ohne die Männer nicht. Das ist halt einmal so. Und wir können viele Dinge, die man bei den Männern schon, wo es schon gang und gäbe ist, auserziehen und das in den Frauenfußball mit einbringen. Und da sollte man halt sich dann trotzdem hinsetzen und vielleicht einen so einen Mann wie den Dominik Thalhammer installieren und sagen, der ist für das jetzt zuständig. Wir koordinieren alles über ihn und du bist eine richtige Gesprächsbasis, wo man, es geht uns allen um eins. Ja. Wir wollen diese Spielerinnen weiterentwickeln. Und zwar für das, dass sie irgendwann einmal bei uns im Nationalteam spielen. Und dass sie uns besser machen.
Ja, Andi, du bist ja einer, der seine Meinung sagt. Du hast ja junge Frauen bei dir in der Mannschaft auch und die gehen dann in den ÖFB-Perspektivlehrgang rein. Ich glaube, in Neusiedl nächstes Mal so. Ja. Dann geh doch hin zum Teamchef oder zum ÖFB und
das sag, werde ich, was da das ist. Das werde ich auch tun. Ich werde mich mit Sicherheit ins Auto setzen und werde zu diesem Perspektivlehrgang sicher hinfahren und dort das Gespräch mit dem Alexander Schriebel suchen. Wir müssen sich einfach viel mehr austauschen. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben natürlich... Ich habe eine eigene Spielphilosophie, USV Neulenkbach. Wir wollen einen neuen Weg gehen. Wir wollen diesen Spielerinnen alles bieten, was notwendig ist, um Topleistungen zu bringen. Wir wollen ihnen jeden Stein aus dem Weg räumen, den es so gibt, um sie einfach weiterzuentwickeln. Jede einzelne, aber auch das Team als Mannschaft weiterentwickeln. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und da braucht es einfach diesen offenen Austausch und ehrliche Ansprache und nicht immer wiederum, also wie es der Dominik gesagt hat, wir dann nur ein bisschen schminken. Das ist zu wenig. Da gehört es einfach einmal Klartext geredet und wir müssen, wenn wir im Frauenfußball wirklich was erreichen wollen und wir sind lange Zeit auf einem richtig guten Weg gewesen, dann müssen wir sie zusammensetzen und müssen wir darüber reden, was können wir alles tun zum Wohle des Frauenfußballs und dass wir den so schnell wie möglich weiterentwickeln und dass wir dort diese Spitzenposition, die wir schon einmal gehabt haben, wieder erreichen und vielleicht einen toppen.
Wo siehst du den österreichischen Weg, abgesehen, dass jetzt doch die ein oder andere Akademie dazukommen sollte, egal ob das jetzt Red Bull, Rapid oder ein Verein oder eine große Organisation oder Unica oder ich sage irgendwas, oder der Schulfußball, Mädchenfußball in den Schulen oder irgendwas. Was brauchen wir, wie kann ein österreichischer Frauenweg aussehen?
Wie vorhin erwähnt, also da bleibe ich dabei, es braucht einen nationalen Schulterschluss, ein nationales Programm aus meiner Sicht, eine klare Vision für den Frauenfußball, klare Ziele, was ich in den nächsten 4, 5, 6, 7 Jahren auch im Hinblick auf die Anzahl der spielenden Fußballerinnen erreichen will. Belgien habe ich gehört oder habe ich gelesen, aufgrund einer Strategie die Spielanzahl von 20 auf 40.000 vergrößert. Mhm. England hat es unglaublich vergrößert und das braucht es, sondern die muss halt jeder arbeiten im ganzen Land, vom ÖFB bis zu den Landesverbänden und zu den Vereinen hin. Und ja, auf der einen Seite, glaube ich, kann man Dinge durch Anreize fördern, aber da braucht man natürlich viel finanzielle Mittel. Oder muss auch gewisse Regularien einführen, dass auch Frauenfußball oder Mädchen gefördert werden. Mein Vorschlag war immer so um die 2016, 17 herum, dass grundsätzlich es ja so ist, dass Männerfußballvereine, zum Beispiel in einer Landesliga oder Regionalliga oder drunter, zwei oder drei Nachwuchsmannschaften haben müssen. Und ich habe gesagt, ja, wäre es doch nicht schlecht, wenn 5 oder 10% auch Mädchen von dem sind, von dieser Anzahl, weil dadurch natürlich der Verein auch Mädchen akquirieren muss. Also der Verein jetzt, keine Ahnung, bin ich vorbeifahren, Klosterneuburg zum Beispiel, sagen muss, na, ich brauche aber jetzt in der Mannschaft auch zwei Mädchen oder ein Mädchen oder drei oder im Verein insgesamt. Und das würde natürlich auch einen entsprechenden Boost entwickeln, dass viel mehr Spielerinnen hinkommen zum Frauenfußball.
Ich glaube, es geht noch, braucht man.
Absolut. Das heißt, es geht ab und zu auch nur in gewissen Dingen über Quoten und Regularien. Das muss man sagen, um irgendwas in Bewegung zu bekommen.
Ja, man muss an allen Stellschrauben drehen. Du bist ein gutes Beispiel, USV Neulenkbach. Ihr versucht, einen neuen Weg zu gehen. Ihr habt eine nicht unbekannte Präsidentin mit der Cheyenne Ochsenknecht. Ihr versucht, Richtung Marketing, Richtung Sichtbarkeit, die Social Media zu bedienen. Das ist jetzt auch ein Kritikpunkt. Früher hat es eine Stadionzeitung gegeben. Heute soll diese Stadionzeitung TikTok, Insta, Facebook, was auch immer sein. Social Media, dass sich die Frauen auch Geschichten erzählen, dass der Verein Geschichten erzählt. Was ist da so eure Philosophie und Idee dahinter, abseits der Mannschaftsentwicklung?
Da bin ich prinzipiell nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich bin in Neulenkbach Trainer und da habe ich Aufgaben genug und auch genug zu tun. Aber es geht um Sichtbarkeit. Es ist natürlich, der Frauenfußball muss einfach transparenter werden. Der Frauenfußball muss einfach mehr gepusht werden. Wenn Länderspiel Deutschland, also Österreich, Deutschland in der Generale Arena. Wenn ich mir da die ganze Vorberichterstattung eine Woche vorher anschaue und lese in Wahrheit die ganze Woche nicht einen Satz über dieses Spiel und gerade am Matchstock an zwei Zöller, dass heute Österreich, Deutschland in der Generale Arena spielt, dann reden wir über Sichtbarkeit. Nicht? Wenn dasselbe bei den Männern stattfindet, hast du die Zeitung eine Woche lang voll. Dass das jetzt im Frauenfußball vielleicht noch nicht so gang und gäbe ist, aber die Vorberichterstattung für dieses Länderspiel hat bei mir ein bisschen so das Raul zum Renner angefangen, weil ich mir gedacht habe, die Wertschätzung des Frauenfußballs in Österreich ist noch immer noch nicht dort, wo er eigentlich hingehört. Wir waren schon einmal viel besser, aber es hat sich wieder retour entwickelt. Und Österreich, Deutschland, und da geht's, wir wissen alle, von was wir da reden. Ob das ist U12, ob das ist U18, ob das ist U21 oder Kampfmannschaft. Das ist ein Klassiker. Und dann da das Stadion nicht voll zu kriegen,
ist ein Selbstläufer.
Ist ein bisschen, ja, aber das ist in heutiger Zeit nicht mehr so. Wir versuchen alles in der Lenkburg, wir gehen mit Social Media, ob das jetzt Facebook, Instagram, TikTok, alleine meine Malen, wie es jetzt das so geschittert und wir haben das Training
abgemacht,
die Diver trainiert haben oder gemacht haben, wie das Wellen geschlagen hat bei TikTok und so weiter und so fort. Das ist unglaublich. Und genau dort, dieser Schaden wäre nicht zu reparieren gewesen. Bei den Malen geht's noch, aber bei mir war es nicht gekommen.
Du wolltest was dazu?
Ja, weil ich ihm grundsätzlich recht gebe, was die Sichtbarkeit betrifft. Obwohl ich glaube schon, dass da viel passiert, was auch von der UEFA, weil der da oft so Equal Pay, aber glaube ich einfach, meine Sichtweise ist Equal Play, dass man einfach ihnen die gleichen Voraussetzungen mehr geben muss. Aber dann geht es auch um Leistung. Weil wie ich 2011 begonnen habe, wir haben schon drüber gesprochen, wie der Weber Ernstl tragisch verstorben ist. Also es war halt, die Voraussetzungen waren halt der Wahnsinn. Wir haben von den Burschen die Reibeln gekriegt, von den 15 Burschen, die waren dann einfach viel zu kurz. Das waren einfach bauchfreie T-Shirts. Wenn du auf die ÖFB-Homepage geschaut hast und Trainer reingegoogelt hast, dann ist da Didi Constantini gekommen und dann der Chuck und so weiter. Dann waren die Zeugwarte und dann war das Frauennationalteam. Ja. Und ich glaube, das war schon extrem. Und ich habe gesagt, jammert's nicht. Wir müssen uns Anerkennung und Leistung erarbeiten. Und das war auch die Vision, die uns antrieben hat. Das heißt, ich habe als Trainer eigentlich gar nicht viel machen müssen, weil die waren einfach so inspiriert durch das, zu sagen, wir wollen auch anerkannt werden. Und das haben sie 2017 geschafft, wenn du dann schaust, was da für Einschaltziffern waren, fast 1,2, 1,3 Millionen, das sind ja Hahnenkamm-Dimensionen im
Liefer
am Rathausplatz. Also da ist ja was möglich, da ist ja wirklich was möglich. Aber es muss auch gleich, man darf nicht immer nur jammern und sagen, ich möchte. Oder so wie diese Schweizer Spielerin, diese Alicia Lehmann, sie möchte das gleiche Gehalt. Also das sind für mich nicht Tirol-Models, die der Frauenfußball braucht. Die schaden dem Frauenfußball aus meiner Sicht, weil im Endeffekt geht es um gleiche Voraussetzungen schaffen. Da muss man dem ÖFB sagen, dass er für das Frauennationalteam alles macht, dass er die Voraussetzung hat. Und dann muss aber auch die Leistung entsprechend sein, dass man Leute auch mitnimmt und begeistert. Das ist, glaube ich, schon ein Licht.
Vorbild ist immer Deutschland. Viele unserer Teamspielerinnen spielen bei deutschen Vereinen. Das von Bayern München bis Cottbus, weiß ich wo, da ist schon relativ, da ist uns Deutschland voraus. Und trotzdem war Deutschland ein bisschen eine Enttäuschung bei der EM, oder? Muss man sagen. Wir haben nicht den Fußball gezeigt, den man eigentlich erhofft hat.
Ja, bis zu einem gewissen Grad bin ich da einer Meinung mit dir, aber die andere Seite ist halt, ich weiß jetzt nicht, was für ein Spiel das war, aber wo die Deutschen, ich glaube gegen Frankreich, wo sie ziemlich früh rote Karten gehabt haben.
Ja,
und dann? Nicht nach 12 Minuten, glaube ich. Und dann muss man aber wirklich sagen, dann sind diese deutschen Tugenden sichtbar gewesen. Die waren mit einer Frau weniger am Platz.
Gefeitet.
Und haben gefeitet ohne Ende. Und das ist Deutschland. Und wenn du das dann anschaust, und die schlagen dann Frankreich, und in der nächsten Partie haben die eine Einschaltquote von mehr wie 15 Millionen Zusehern, dann heißt das was. Dann sagt das was aus. Und das ist für mich, und genau das ist das, was wir brauchen. Mhm. Wir brauchen, ich kann jetzt nur über USV Lenkbach reden, weil ich jetzt sehr nah dran bin, natürlich. Aber die Mädels, die bei mir sind, die saugen alles auf, was du ihnen sagst und was du probierst und einer vorschlagst und sagst, vielleicht wenn wir das so machen oder vielleicht kann man das so machen, du hast es vielleicht leichter. Versuchen wirklich alles, und der Dominik sagt sehr richtig, dieser Wille zu beweisen, dass das geht, das brodelt in all diesen Mädchen drinnen unglaublich. Und sie haben eine, sie huren dazu, sie versuchen wirklich eins zu eins umzusetzen. Und das macht mir im Moment wirklich riesengroßen Spaß, mit einer zum Arbeiten. Ich bin sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Und ich freue mich weiterhin auf diese Arbeit. Und du siehst jeden Tag eine Weiterentwicklung, jeden Tag. Und wie hart die wirklich arbeiten, unglaublich. Und die meisten glauben, das ist heute noch immer so, die treffen sich zweimal in der Woche zu irgendeinem Hi-Hi-Ha-Ha-Training und dann spielen sie am Wochenende in der Bundesliga. Das ist es nicht mehr. Der Aufwand, den diese Mädchen betreiben, ist extrem hoch.
Dominik, Nationalteam ist das eine, Meisterschaft, Vereine das andere. Wir haben ja schon gesagt, 2017 Super-Europameisterschaft und der Magic is over, wenn das Turnier vorbei ist, da müssen sie in die Liga reintragen. Bei der Liga haben wir jetzt auch immer wieder geschrauft am Format. Man hat jetzt eine 10er-Liga mit 4, die dann um den Titel spielen, um nochmal die guten Spiele gegeneinander zu haben und unten halt gegen Abstieg. Man teilt die Liga nicht wie bei den Männern zu einer Halbzeit, sondern 4 und unten 6. Wie ist das Format? Weil da sind ja auch Hypercube in Holland oder belgische Firmen, die Ligen entwerfen, die idealen Formate für die Vereine, für die Länder suchen. Wie wäre für dich das ideale Format in Österreich? Ist das gut, wie es jetzt ist? Admiral Frauen Bundesliga?
Ich glaube, dass man da keine Beratungsfirma braucht, das kann man günstiger haben. Ob das das optimale Format ist, ich finde es ein bisschen eigenartig mit 4 und 6. Aber letztendlich ist es immer so, dass wir haben auch jahrelang über die Ligenstruktur, das Ligenformat gesprochen, und ich glaube einfach, dass das nicht das Entscheidende ist, okay, sondern viele andere Dinge.
Das heißt, man muss in den Profisport bringen, sie müssen bezahlt werden, dass sie einfach neben der Arbeit und dem Studium nicht Fußball als Zweitjob haben, sondern dass sie das als Hauptjob haben.
Natürlich, und es geht halt um eine höchstmögliche Forderung auch der besten Spielerinnen in Österreich und wahrscheinlich auch der besten Vereine, weil darum ging es ja auch immer, dass dann Vereine wie früher nach Lenkbach oder St. Pölten gesagt haben, wir werden zu wenig gefordert, wenn ich gegen die Nummer 10 oder gegen, weiß ich nicht, jetzt Beispiel Südburgenland, möchte jetzt nicht, aber wenn ich da jetzt 7-8 mal gewinne, dann ist das halt von der Forderung nicht gut. Was wir damals auch überlegt haben, waren länderübergreifende Ligen, zum Beispiel mit Ungarn oder Tschechien oder solche Ideen zu haben, dass man dann zumindest nach dem Grunddurchgang auf richtig hohem Niveau spielt und natürlich dann vielleicht auch Spielerinnen eher in der Liga halten kann, weil die dann sagen, ja, ich spiele dann jetzt gegen die Top-Mannschaft aus Tschechien oder Ungarn und dann hast du richtig hohe Qualität. Also da gibt es schon Überlegungen, aber jetzt 4, 5, 6 im Oben oder Unten, das glaube ich ist nicht entscheidend.
Wobei, man muss sagen, wenn man jetzt reinschaut in die UEFA-5-Jahreswertung, St. Pölten ist glaube ich Nummer 14 und richtig stark, Champions League ist ganz wichtig, bringt natürlich auch Geld. Wir haben wenn Willi Schmaus darüber gräudert, wie wichtig das für St. Pölten ist und St. Pölten da schon ein Aushängeschild ist. Und jetzt ist die Austria dabei, gegen die Schottinnen steigen die Ende August ein in die Champions League Quali. Mhm. Also Österreich gibt auch international ein gutes Bild ab mit St. Pölten, jetzt mit der Austria. Also da sind zwei Vereine, die international andocken. Und das ist natürlich auch wichtig, glaube ich, für den ganzen Frauenfußball.
Ja, natürlich. Und St. Pölten hat uns ja jetzt in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut vertreten international, das muss man auch sagen. Also kommen eigentlich regelmäßig in die Gruppenphase. Dass es dort dann natürlich schwierig ist oder schwer ist, ist, brauchen wir auch nicht reden. Aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, auch international dabei zu sein. Aber es ist wie immer. Die Lokomotive ist das Nationalteam. Und wenn der nicht funktioniert, dann ist für alles andere, was darunter kommt, ein bisschen schwieriger. Also wir müssen schauen, dass wir so viele Spielerinnen wie möglich ausbilden, dass sie Top-Niveau haben, dass die unser Nationalteam verstärken und dass wir mit dem Nationalteam wiederum uns ein bisschen nach vorne robben. Das war wünschenswert.
Das heißt, ein Fazit dieser EM in der Schweiz ist auch eine verpasste Chance, weil wir nicht dabei waren.
Ja, auf alle Fälle. Also auch wenn Schweiz nicht Österreich ist, aber die Nähe ist halt da und es wäre halt schon sehr positiv gewesen.
ORF hat auch das Hauptabendprogramm und in ORF 1 nicht irgendwo im Spatenkanal versteckt. Ja. Also es wäre eine Riesenplattform gewesen.
Es wäre eine Riesenplattform gewesen. Aber ja, wie der Andi sagt, es geht halt, einerseits gibt es das Team und 2017 hatten wir halt ein Team, das im Vordergrund steht, aber es gibt auch die Individualität. Und wenn ich mir dann Spielerinnen anschaue, Pomati oder so, also das ist halt schon richtig gut. Und ich glaube, da geht es auch um Spielentwicklung und auch einmal Spielerinnen hervorzubringen, die weit, weit, weit über dem Durchschnitt sind. Also so eine Weltklasse-Spielerin, ja. Wie es auch kleinere Nationen wie Dänemark oder Norwegen einmal hervorbringen. Ja. Ja. Und darum geht es schon auch einmal. Und wenn ich solche Spielerinnen habe, habe ich wieder ein Role Model. Natürlich hatten wir auch welche, so wie die Vicky Schnaderbecker, bei dieser ganzen
Manuela Zinsberger, also das sind schon.
Wir haben jetzt im Moment mit der Zatrazil eine, die wirklich auf Top-Niveau international ist. Nicht? Also alles andere, alles gut, aber die Sarah Zatrazil ist, glaube ich, die einzige, die jetzt, also bei Bayern München. Und wenn du dort in der Stammelf bist, dann sagt das schon was aus. Nicht? Obwohl die Bayern jetzt im internationalen Geschäft bei den Frauen jetzt auch nicht die Top-Adresse sind, weil da sind wir halt in England und Barcelona ist halt rund über allen. Nicht? Also da muss man schon sagen, das ist tut ein extrem, dieses La Masia brauchen wir überhaupt nicht reden, unglaublich.
Wir werden den Frauenfußball natürlich weiter beobachten, allein schon, weil du am Stammtisch immer einlässt. Du wirst auch den Teamchef einladen, wenn du nach Neusiedl fährst zum Perspektivlehrgang. Sage ihm einen schönen Gruß
aus dem
Stammtisch kommen. Lieber Dominik, natürlich, du warst auf Instagram angekündigt, dass du heute am Stammtisch bist. Es sind Fragen reingekommen. War der Wechsel von Damen in Herrenbereich schwierig? War eine Frage, das will der Ludwig wissen. Ist natürlich eine Frage, die dir sehr oft gestellt wurde. Was ist anders? Wie schwierig war es? Was kannst du rückblickend sagen? Du warst auch beim Last, du warst bei Circle Brügge, also du hast auch internationalen Fußball genossen in Belgien. Was ist der große Unterschied?
Ich glaube, es hilft dir nicht. Also das muss man schon einmal so sagen, weil das Image halt ja schon teilweise oft auch nicht sehr hoch ist. Und vor allem ist es halt dann, was bei Fans und so abläuft. Und Fußball ist ja ein harter Sport, Zweikampfsport und dann kommt einer daher, der mit Frauen und so weiter, das passt für die nicht. Und das war vielleicht so der Einstieg, aber was Spieler betrifft und grundsätzlich das Umfeld war das überhaupt kein Thema. Okay. Und die Spieler merken ja, also wenn du hast eh eine Chance, du kommst zu einer Mannschaft hin, so wie im LASK, entweder du überzeugst die Spieler oder du überzeugst das einfach nicht und es ist egal, wo du herkommst. Und mir hat einfach nur gefallen, damals beim LASK, wie dann nach 7, 8 Runden, wie wir dann Tabellenführer waren in der Bundesliga, ist der Gernot Rauner als Kapitän zu mir gekommen und gesagt, und zum Trainerteam, hat gesagt, danke. Das haben wir uns immer gewünscht und das war einfach ein super Lob und ich glaube, du musst dich überall unter Beweis stellen, wer da was in der Forum schreibt, ihr wisst ja, wie grausam das manchmal ist, darf man nicht überbewerten. Aber es ist schon auch medial, dann kommt man zu Circle Brügge, da sagen sie nicht ehemaliger LASK-Trainer, sondern ehemaliger ÖFB-Frauenteamchef. Ja, also da eigentlich war die Station vorher eigentlich LASK. Ja. Also du merkst, wie sie da mit dem Thema spielen und wie versuchen.
Da war Conference League-Gruppenphase, da war Europa League-Gruppenphase. Also ist ja, ja nicht so, dass beim LASK irgendwo.
Ja, also ich meine, wir haben Tottenham großartig gespielt, ja. Wir haben Sporting Lissabon 4-1 geschlagen. Ja, also da waren großartige Spiele dabei, auch internationale Cup-Finale. Ja. Und dann kommen sie halt immer wieder mit dem Frauenfußball-Thema daher, weil es natürlich für die Medien
griffig
ist und schön ist, wenn man mal jemanden schubladisieren kann.
Also ist es schwierig, weil es einem einfach das Pickel drauf hat?
Es gibt ein bisschen das Pickel drauf, aber ich möchte diese Erfahrung einfach nicht missen, diese 9 Jahre, weil ich einfach mit großartigen Menschen, egal ob das jetzt im ÖFB mit Isabel Hochstöger, Irene Fuhrmann und auch mit den ganzen Spielerinnen, also da haben wir einfach so viel gemeinsam entwickelt und durchgestanden, auch in der Zeit, dass es eine super Zeit ist und die ich einfach nicht missen möchte und die mir als Person auch weiterentwickelt hat.
Ein gewisser Fabi will wissen, dein Lieblingsteam in Österreich.
Ja, nachdem ich jetzt ein bisschen auch so Kolumnen schreibe, bin ich da neutral. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so in den 80er Jahren war schon die Austria meine Mannschaft, da mit Prohaska, Niederschi, spätestens dann Andi dazukommen, Polster, Baumeister. Also das war schon das, wo ich sage, das hat mir schon gefallen, was sie da gemacht haben und gespielt haben. Also das war dann schon in Jugendjahren meine Top-Mannschaft.
Kevin will wissen, was ist euer beider Tipp für Rapid heuer? Rapid, wir wissen überhaupt nicht, was in dieser Meisterschaft passiert. Wir stehen quasi am Wochenende vor Beginn. Wie wird sie Salzburg schlagen? 2 Jahre ohne Titel. Kann Sturm ein drittes Mal Meister werden? Was macht Rapid? Was macht die Austria? Ist Blau-Weiß-Linz wieder bei den Top 6 dabei? Was ist euer Gefühl für Rapid? Das will der Kevin wissen.
Schwierig zu sagen, natürlich mit dem Peter Stöger und mit Thomas Ageda haben sie sich jetzt ein Trainerteam geholt, das mit Sicherheit sehr akribisch arbeiten wird und natürlich auch versuchen wird, was weiterzubringen. Nur bei Rapid ist halt das Pulver fast, ne? Wenn das nicht von Anfang an funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Rapid-Fans so geduldig sind und da lang zuschauen. Also das ist, werden wir uns überraschen lassen müssen, aber ich denke, dass von der Qualität her mit Sicherheit vorne mitspielen könnten.
Rapid hat einen guten Saisonstart gehabt, auswärts 2-0 gewonnen, Montenegro, Hinspiel im Europacup Conference League. Ein sensationelles Spiel am Dibele vor 15.000 Zuschauern, Cup 1-0 gewonnen. Am Ende des Tages, und was ist deine Einschätzung, Rapid? Ist immer ein Verein, der elektrisiert.
Auf alle Fälle, also Top 3, Top 4 auf alle Fälle. Spannende Trainentscheidung mit Peter Stöger, den man ja aus der deutschen Bundesliga kennt. Ich habe ihn auch zu einigen Trainerfortbildungen eingeladen. Er weiß, was er sagt, wie er sagt. Ich finde auch bei Sky, das hat halt alles Hand und Fuß, finde ich, was er sagt und tut. Und denke aufgrund seiner Persönlichkeit wahrscheinlich auch die richtige Person jetzt bei Rapid, weil ich glaube, der lässt sich da nicht beeindrucken von Druckfans, Medien. Der hat schon so viel erlebt bei Köln und Dortmund.
Aber also es ist ein guter Schachzug, Thomas Sageda da dazu zu holen, komplett neue Idee.
Ja, möglicherweise und vielleicht, auch, vielleicht auch schlau. Weil, glaube ich, so Trainerteams, die werden ja immer größer. Und wie wir damals beim LASK ja so Spartentrainer halten, haben wir gesagt, die mehr Trainer als Spieler. Aber wenn du jetzt in die Premier League schaust, dann haben die, ich habe heute mal reingeschaut, nur bei Brighton Hove Albion, weil der Trainer, der Hütze da einfach interessiert. Ja, die haben 18 Leute im Staff drinnen, weil es aber, und das ist auch so im internationalen Fußball, das habe ich bei Cercle Brugge gemerkt, extrem um individuelle Entwicklung geht. Und du hast als Trainer, sagen wir uns ehrlich, du musst das nächste Spiel gewinnen, weil sonst bist du weg in Österreich. Ja. Und in jeder anderen Liga auch, aber in Österreich, glaube ich, ist die durchschnittliche Verweildauer bei 395 Tagen. Das heißt, du brauchst auch einen Verein, der klare Standard hat, hier entwickeln wir die Spieler. Ich hol den um 1 Million und verkaufe den dann um 16, 20 Millionen. Das ist einfach ein Geschäftsmodell. Und das sehe ich bei Sturm aktuell, bei Salzburg. Und ich glaube, habe das Gefühl, mit Markus Katzer, das war ein bisschen zufällig, glaube ich, dass Rapid das auch will oder zumindest spüre ich, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist. dass man mehr als 4 oder 5 Mal in der Woche ein Mannschaftstraining macht, sondern das ist viel mehr möglich vorher, nachher. Man darf die Spieler natürlich auch nicht überladen, weil du weißt eh, wie es ist. Ja? Also in der Kürze liegt auch die Würze und in der Prägnanz und in der Klarheit, aber man muss mit Spielern viel mehr arbeiten. Und das ist wichtig. Und die müssen merken, als Spieler, der zum Verein geht, hey, hier geht es um mich und meine Entwicklung. Am Ende des Tages hat der Trainer dann nämlich einfach so viel Druck, dass er gewinnen muss und da brauchst du immer andere Leute, die da das übernehmen.
Das, was du anschreibst.
Das muss ich nur kurz sagen. Spannend wird, wenn es heißt, einmal lauter zu werden in der Kabine, wer das von den zwei übernimmt. Auf das bin ich gespannt.
Stöger, sag ich, da meinst du jetzt. Ja. Okay. Nein, aber ich meine nochmal mit dem Staff. Fahrt's nach Windischgassen, schaut's Crystal Palace, Oliver Glasner, der ist mit seiner Truppe dort. Ich glaube, er hat nur 17 Spieler, aber ich glaube, 18 Staff-Mitglieder. Also von Konditionstrainer über Individualcoaches, Co-Trainer.
Haben die das nicht letztens erst ausgearbeitet mit zwei, oder du hast es super ausgearbeitet? Ja. 27 Spieler, 28 Betreuer beim A-Nationalteam, beim Rangnick, oder?
Na, also das Staff extrem wichtig, da bin ich bei dir, dass es einfach um Individualcoaching geht, Stürmer weiterzuentwickeln, Positionen weiterzuentwickeln und sehr viel auch Videoanalyse und. Also da hat sich schon extrem viel getan.
So individuelle Entwicklungspläne, und das ist einfach so das Schlagwort momentan im internationalen Fußball, weil wie ich zur Circle gekommen bin, da war es einfach so, dass du als Trainer einfach gewisse Leitplanken hast, aber es war so klar, und wenn du das nicht machen willst, dann kannst du nicht unser Trainer werden. Entweder du arbeitest mit den Spielern in der Woche so und so viele Male, da ist das genau auch analysiert worden, wie oft, wie viele Sitzungen, wie viele Besprechungen, klare Ziele für die Spieler. Ja? Und da gibt es halt Vereine, beim Last damals war es halt nicht üblich, das zu machen zum Beispiel. Aber für mich als Trainer war es dann auch eigentlich positiv, weil ich hundertprozentige Klarheit hatte, in welche Richtung der Verein gehen will. Und das ist, finde ich, auch sehr positiv.
Wir hätten noch die eine oder andere Insta-Frage, aber die Zeit brennt uns davon. Und wenn ich dich da habe, wir haben Europacup heute Morgen. Wir hoffen, dass Austria und Rapid weiterkommen. Möchten Rapid gegen Schotten sehen. Wissen nicht, ob die Austria Panik Ostra oder Lega Waschat. Das ist ein sehr offenes Duell. Hoffen aber, dass die Austria in Georgien weiterkommt. Und wir sind uns alle sicher, dass Salzburg schon mehr wie mit einem Fuß in der nächsten Runde ist. Und dann treffen sie auf Club Brügge. Circle Brügge hast du schon angesprochen, dein Nachbarn Club Brügge. Was erwartet Salzburg da? Wie nahe bist du noch dran an Club Brügge, was der Verein betrifft? Und ist das eine Hürde, die Salzburg überspringen wird, kann, soll?
Ja, also wir konnten zumindest ein, zwei Mal gewinnen gegen diesen großen Nachbarn. Wir haben nicht nebeneinander trainiert, weil Circle hat zwar neben dem Stadion trainiert, aber Club Brügge in Nocke trainiert und er war ein ganz modernes Trainingszentrum dort. Aber es war natürlich der Unterschied. Wenn Circle Brügge gespielt hat, waren 5, 6, 7.000 im Stadion, und wenn Club Brügge spielt, ist das Stadion ausverkauft mit 40, 50, super Stimmung. Kein sehr modernes Stadion, aber unglaubliches Flair und super zu spielen dort. Also, es ist einfach eine Mannschaft, die ja einfach eine Top-Mannschaft in Belgien ist, in den letzten Jahren immer wieder auch ein bisschen Probleme hatte und aber absolute Top-Mannschaft mit Top-Spielern und
Salzburg hat Chancen?
Ja, absolut, absolut.
Aber kann Salzburg schon einordnen, einschätzen, da kann auch sein, dass einiges passiert. Glock geht weg, der geht weg, der geht weg, da ist, glaube ich, die Transferzeit noch nicht zu Ende.
Glaube ich wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, sie haben jetzt ein, zwei Spieler auch geholt, die jetzt älter sind als 21, weil Salzburg auch sehr, sehr jung war im letzten Jahr. Ich glaube, sie haben mehr als 50% oder 60% der Spieler mit Spielminuten waren unter 21. Ja. Was ja grundsätzlich auch ein fantastischer Weg ist, aber dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass man vielleicht nicht immer so konstant ist. Aber ich glaube, das wird einfach ein Spiel auf Augenhöhe werden. Aber das ist schon, Club Brügge ist schon eine Mannschaft, die wo es schwer wird, drüber zu kommen.
Ja, wir freuen uns. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir haben englische Wochen, weil eben Europacup da ist, weil die zweite Cup-Runde ist. Und Cup ist schon ein Stichwort. Da hat die Austria natürlich überraschend verloren. Auch der GRK. Du hast natürlich die erste Runde getippt. Du bist der große Tippkönig am Tisch. Ich habe ziemlich abgelost gegen dich. Du bist am Podest gestanden bei über 700 oder 800 Leuten, die mitgetippt haben. Natürlich gibt's das Lola 1 Tippspiel wieder. Schaut's rein bei Lola 1. Da wird getippt und der Andi hat zum Beispiel für GRK gegen Austria die zwei Verlierer im Cup 1-2 getippt. Alle anderen Tipps vom Andi seht ihr natürlich, wenn sie reingeht ins Tippspiel. Ich bedanke mich bei Dominik Dahlhammer. Wir werden deinen Weg verfolgen, weil ich bin sicher, dass du mit deiner Firma mit einer Eigenständigkeit bzw. die Kolumnen beim Kurier weiter einiges im Fußball zu sagen hast. Und da freuen wir uns drauf. Schön, dass du Gast warst. Dir alles Gute bei USV Neulenkbach. Ich bin schon gespannt auf den Start. Cup, glaube ich, gegen Wiener Sportclub.
Genau.
In der Trainingsstätte.
Und ich werde meine Zeit nutzen und ich werde auch, wenn ich Unterstützung brauche, gerade im Frauenfußball, quasi wie mir arbeiten kann.
Ja, das war's. Bleiben Sie gesund am Stammtisch beim Andi Ogris.